Der Tag in Berlin und Brandenburg. Mein Name ist Dietmar Engel. Was geben 6 denkmalgeschützte Säulen und ein Dutzend Eimer orangene Farbe, ein beschmiertes Brandenburger Tor und Reinigungskosten über 100.000 Euro? Im September hatten Aktivisten der sogenannten letzten Generation das Tor mit Farbe besprüht und heute hat der Berliner Finanzsenator Evers direkt vor dem Tor bekannt gegeben, wie das Wahrzeichen wieder sauber werden soll. RBB24-Reporter Karl Winterhagen war dort und hat gesehen, dass es noch einiges zu tun gibt.
Die Spuren sind etwas verblasst, aber noch deutlich sichtbar. Rote und orangefarbene Flecken, Meter hoch auf den Säulen des Brandenburger Tors und viele kleine Farbspritzer auf dem Boden drumherum. Mitte September wollten die Aktivisten der letzten Generation mit ihrer Farbattacke auf Berlins wohl bekanntestes Wahrzeichen dafür protestieren, dass die Bundesregierung ihren Kurs in der Klimapolitik ändert. Seit Wochen prangen nun die Flecken am Brandenburger Tor, denn die Reinigung ist deutlich schwieriger als gedacht. Das hat Berlins Finanzsenator Stefan Evers heute auf dem Pariser Platz erläutert.
Es hat ja einige Zeit gebraucht und zwar nicht deswegen, weil die BIM oder andere sich unnötig viel Zeit gelassen hätten, sondern weil das Ausmaß der Schäden aufgrund des Umstands, dass dort eine Farbe verwendet wurde, die nicht wasserlöslich war, aufgrund dessen, dass natürlich sehr sorgfältig gearbeitet werden muss bei einem solchen Denkmal und Wahrzeichen, dass wir jetzt erst soweit sind zu sagen, welche Stoffe zur Anwendung kommen können, welche Verfahren jetzt in den nächsten Tagen zur Anwendung kommen werden, um das Brandenburger Tor hoffentlich wieder in seinem ursprünglichen Erscheinungsbild erstrahlen zu lassen.
So Finanzsenator Evers von der CDU. Für die Reinigung müssen die Säulen für wenige Wochen mit einem Gerüst umbaut werden. Das Tor soll aber noch zu passieren sein. Dann soll das Brandenburger Tor mit einer Paste gesäubert werden und Restauratoren sollen den ganzen Prozess genau begleiten, damit keine bleibenden Schäden an dem Denkmal entstehen. Diese aufwendige Prozedur hat ihren Preis, 115.000 Euro, die, wenn es nach dem Finanzsenator geht, die Aktivisten der letzten Generation selbst bezahlen sollen.
Nichts davon soll am Ende beim Berliner Steuerzahler kleben bleiben.
14 Aktivisten wurden nach der Attacke im September festgenommen. Von ihnen wird nun Schadensersatz gefordert. Die letzte Generation zeigt unterdessen keine Zeichen von Reue. Im Gegenteil. Zuletzt kündigte sie an, das Brandenburger Tor immer wieder aufs Neue mit Farbe besprühen zu wollen, bis ihre Ziele erreicht seien. Auch deshalb hat sich die Berliner Immobilienmanagement GmbH heute mit Details zum genauen Vorgehen bei der Reinigung zurückgehalten.
Nun ja, die AkteurInnen der letzten Generation haben ja angekündigt über Social Media, dass sie weitermachen und dass sie das Brandenburger Tor erneut attackieren wollen. Und da wollen wir natürlich keinerlei Informationen über Farbzusammensetzung, über die genaue Art des Reinigungsverfahrens bekannt geben, um es quasi dann nicht noch sozusagen Vorschub zu leisten, dass einfach man sich darauf einstellt und mit einer gezielten Attacke dann noch besser wird, sage ich mal. Das wollen wir gerade nicht.
Sagt Birgit Möhring, die Geschäftsführerin der Berliner Immobilienmanagement GmbH, die unter anderem das Brandenburger Tor verwaltet. Auch wann genau die Reinigungsarbeiten vollendet werden sollen, verriet sie heute nicht.
Das Brandenburger Tor wird also wohl noch eine ganze Weile orange Spuren tragen. Das war der Bericht unseres Reporters Karl Winterhagen. Pirola heißt sie, eine neue Variante des Covid-19-Virus. Jetzt im Herbst in der Erkältungs- und Krankheitssaison breitet sie sich auch in Deutschland weiter aus. Mediziner und Virologen geben allerdings Entwarnung. Warum, sagt RBB24-Reporter Markus Latton.
Hautausschlag, juckende Finger, Durchfall. Einige der Symptome der Pirola-Variante sind neu und kommen zu den bisher bekannten hinzu. Wolfgang Kreischer, Vorstand beim Hausärzteverband Berlin und Brandenburg, rät jedoch zur Gelassenheit. Wie sich Corona auswirkt, kann sehr unterschiedlich sein.
Von den Beschwerden her, muss ich sagen, finden wir alles. Von leichten Erkältungssymptomen, Fieber, ohne Fieber, mit Fieber, sogar Durchfälle ohne weitere Symptome kann auch Corona sein. Und deshalb macht mich auch eine neue Variante nicht mehr nervös.
Die meisten Krankheitsverläufe sind mild. Das gilt auch jetzt, wo Wolfgang Kreischer in seiner Berliner Praxis zunehmend Corona-Kranke behandelt.
Wir haben pro Tag immer 3 bis 4 Corona-Kranke in der Sprechstunde, die es gar nicht wussten, dass sie Corona haben, die einfach mit leichten Symptomen ankommen. Andere Menschen, das sind pro Tag in der Praxis vielleicht 10 oder 15, die haben Corona getestet und sind positiv. Also das nimmt doch schon zu, das muss man sagen, seit einigen Wochen.
Wie kann man sich vor einem schweren Verlauf schützen? Professor Frank Hufert ist Direktor des Instituts für Mikrobiologie und Virologie der Medizinischen Hochschule Brandenburg. Und zuversichtlich, dass die bisherigen Impfstoffe auch gegen Pirola helfen.
Wer meint, dass er sich davor jetzt schützen muss, weil er zu einer Risikogruppe gehört? Ich möchte nochmal an die STIKO-Empfehlung erinnern, der möge sich bitte impfen lassen. Alle Leute, sage ich mal, über 60 und mit Grunderkrankungen, und da gehört auch ein Diabetes oder so dazu, und andere chronische Grunderkrankungen, würde ich das auch empfehlen.
Seit dem August, so sagt Frank Hufert, habe man die neue Corona-Variante auf dem Schirm. Als gefährlicher habe sie sich nicht herausgestellt. Ob sie sich als dominierende Variante durchsetzen wird, sei unklar. Bisher sieht es danach allerdings nicht aus. Wie bei allen Infektionskrankheiten gilt, wer Symptome hat, soll zu Hause bleiben.
Die neue Corona-Variante Pirola breitet sich aus. Das waren Informationen von rbb24-Reporter Markus Latton. Wie umgehen mit der AfD? Darüber wird auch in Michendorf im Kreis Potsdam-Mittelmark diskutiert. Ende September haben die Gemeindevertreter dort beschlossen, dass Gruppen keine kommunalen Räume mehr bekommen, wenn sie gesichert extremistisch sind oder als Verdachtsfall eingestuft werden. Davon war auch die AfD betroffen. Sie wandte sich dann aber an die Kommunalaufsicht des Kreises und bekam Recht. Zusammen mit dem Innenministerium stellt der Kreis fest, der Gemeindevertreterbeschluss war rechtswidrig und muss zurückgenommen werden. Ein Fall von brandenburgweiter Bedeutung. Unsere landespolitische Reporterin Lisa Steger.
Die Kommunalaufsicht hatte die Gemeindevertretung in ihrem Brief an die Bürgermeisterin scharf kritisiert. Es sei rechts- und verfassungswidrig, nur die AfD auszuschließen, denn alle anderen Parteien sollten die Räume ja weiterhin bekommen. Kreis und Innenministerium gingen noch weiter und schrieben, der Verdacht liege nahe, dass es nur darum gehe, bestimmte Parteien so wörtlich auszuschließen. Bürgermeisterin Claudia Nowka vom Bündnis für Michendorf, die den Beschluss in die Gemeindevertretersitzung eingebracht hatte, überlegt noch, was sie tun wird, sagte sie auf Anfrage. Sie könnte nachgeben oder aber vor dem Verwaltungsgericht klagen. Übermorgen will sie sich dazu äußern. Die CDU in der Gemeindevertretung ist gegen eine Klage. Fraktionschef Jens Schreinicke spricht von Geldverschwendung.
Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass hier alle Gruppierungen, Parteien in Michendorf gleich behandelt werden sollen. In dem Fall, dass wir entweder gänzlich die Vermietung von Räumlichkeiten untersagen, dass wir die mit Einschränkungen gestatten oder dass wir sie allen über den gleichen Zeitraum gestatten.
Für den Ausschluss der AfD gestimmt hatte neben dem Bündnis für Michendorf, den Grünen, den Linken und der FDP auch die SPD. Die will jetzt die Entscheidung der Kommunalaufsicht hinnehmen, so SPD-Fraktionschef Volker Westphal. Allerdings,
die AfD steht unter Beobachtung und ist ein Verdachtsfall. Und in Michendorf haben in der Vergangenheit größere Veranstaltungen, die landesweit wahrgenommen wurden, stattgefunden. Und dann, finde ich, sollte der Verfassungsschutz auch anwesend sein.
Bemerkenswert, der Verfassungsschutz führt die AfD in Brandenburg als Verdachtsfall. Doch selbst wenn sie gesichert rechtsextremistisch wäre, dürfte man sie nicht aussperren, so die Kommunalaufsicht. Das ginge erst, wenn das Bundesverfassungsgericht festgestellt habe, dass die AfD verfassungswidrig sei. Für die AfD ist der Fall ein Grund zum Jubeln, sogar brandenburgweit. Im kommenden Wahlkampf kann sie öffentliche Räume beanspruchen wie alle anderen auch. Und das praktisch mit einem behördlichen Gütesiegel, wonach ihre Verfassungsfeindlichkeit noch nicht erwiesen ist.
Das war der Bericht unserer Landespolitikreporterin Lisa Steger. Windenergie sehr gerne, aber bitte nicht bei mir. Das hören wir immer wieder und das ist vielleicht auch eine verständliche Reaktion, denn viele mögen die Windräder nicht in der Landschaft stehen sehen. Die Stimmungslage könnte eine andere sein, wenn die Gemeinden von ihren Windrädern profitieren, so wie die Gemeinde Mühlenfließ bei Treuenbrietzen. Dort füllt die Windkraft die Haushaltskasse, berichtet rbb24-Reporter Carsten Steinmetz.
Bürgermeister Jens Hinze ist in der Gemeinde Mühlenfließ auf dem Weg zu einem von insgesamt 53 Windrädern. Die produzieren zuverlässig so viel Strom, dass die Betreiber gute Geschäfte machen und jetzt nachträglich etwa 4,7 Millionen Euro Gewerbesteuern an die Gemeinde zahlen.
Das freut uns natürlich. Wir sind 5 Dörfer, die profitieren gleichermaßen davon. Im Endeffekt so Spielplätze, Gehwege, Straßen, muss ja alles damit irgendwie finanziert werden und das wird halt nach Bedarf verteilt.
Neben der Gewerbesteuer kassiert die Gemeinde des ehrenamtlichen Bürgermeisters Jens Hinze jedes Jahr auch eine Abgabe pro Windrad in Höhe von 10.000 Euro. Und für neue Anlagen können Betreiber freiwillig einen bestimmten Betrag pro Kilowattstunde an die zuständige Kommune leisten. Ein Unternehmen ist dazu bereit, macht in der Summe auch nochmal etwa 50.000 Euro pro Jahr für Mühlenfließ. Die Einnahmen kommen allen 5 Ortsteilen der Gemeinde zugute. sagt der Bürgermeister.
Wir haben dieses Jahr gesagt, dass wir unser Ortsteilebudget entsprechend aufstocken und so, dass die Ortsbeiräte in den Orten selber entscheiden können, welche Projekte sie für sich notwendig erachten.
Die Einnahmen fließen, die Meinungen über die 53 Windräder vor Ort gehen in der Gemeinde Mühlenfließ dennoch auseinander.
Na, lehne der Anblick. Denk mir mal, die Dinger sind irgendwo 130 Meter hoch. Das sieht halt nicht schön aus.
Sie stehen hier eben als Spargel in der Landschaft. Wir hier als Region sind schon sehr damit belastet.
Mich persönlich stören sie nicht, weil sie sind ja doch einen gewissen Radius weit weg von uns. Ne?
Man hat sich dran gewöhnt. Das hat ja in dem Sinne seinen Nutzen.
Und zwar einen finanziellen. Mühlenfließ hatte jahrelang kaum Geld. Die Gemeindevertreter stritten um Ausgaben in Höhe von 2000 Euro. Jetzt sagt Bürgermeister Hinze, könne Mühlenfließ endlich wieder gestalten, dank der Einnahmen aus der Windenergie. Die führen allerdings noch nicht zu geringeren Strompreisen vor Ort. Das wäre, so Hinze, der nächste Schritt.
Meine Vorstellungen sind da, dass der Preis dem entspricht, was gerade die Kilowattstunde hier vor Ort erzeugt wird, so um die 12, 13, 15 Cent.
Darauf hofft Jens Hinze, der ehrenamtliche Bürgermeister von Mühlenfließ. Ein Beitrag von rbb24-Reporter Carsten Steinmetz.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.